Und gestern kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 248. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist es immer eine Blindverkostung. Und du weißt sicher noch, was ich dir letzte Woche eingeschenkt habe.
Na sicher. Wir haben deine Piemont-Serie fortgeführt und das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich darf es gerne weitermachen. Ich habe gar kein Problem damit. Gerne immer Piemont. Im Glas haben wir einen Newcomer mit Verbindungen zu alten Legenden gehabt. Ich finde so, lass dir das am besten beschreiben eigentlich.
Schön, ja.
Wir haben den Orlando und seine Schwester Cecilia, die gemeinsam unter dem Namen Orlando Rocker Wein machen. Und du hast mir den langen Nebbiolo 23 mitgebracht, der übrigens schon extrem gut anzutrinken ist, für richtig. 23 Grad nur dazu. Also funktioniert jetzt schon richtig, richtig gut. Und die zwei machen ja nicht nur gemeinsam unter dem Namen Orlando Rocker Wein, sondern arbeiten mittlerweile auch am Weingut ihres Onkels, Achtung Name Drop, Domenico Clerico mit. Und alles dazu hört sich am besten in der letzten Podcast-Folge an.
Ganz genau, weil heute geht es wieder mal mit einem Gast in unserem Studio weiter. Der liebe Philipp Wittmann sitzt uns hier gegenüber. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Danke dir. Sehr schön, dass du da bist.
Cool, wenn du schon in Wien bist, haben wir gedacht, müssen wir natürlich auch einen Podcast mit dir aufnehmen.
Wir haben deinen Wien-Besuch gekapert eigentlich.
Ich bin voll dabei, alles wunderbar.
Sehr gut, sehr gut.
Wundervoll. Und du hast nicht nur dich selbst mitgebracht, sondern auch einen Wein. So mögen wir das. Starten wir gleich mal rein.
Yes.
Sehr gut.
So, es ist im Glas, wie zu erwarten war, ein goldiges Strohgelb. Herrlich.
Ja.
Für alle, die unsere YouTube-Folgen noch nicht gesehen und gehört haben, ihr könnt das jetzt auch sehen.
Stimmt.
Wir müssen da immer
endlich
wieder darauf hinweisen. Wir machen das noch nicht so ganz so lange. Und so seht es. Schönes Ding. Und riecht auch schon richtig geil.
Ja, voll.
Ist aktuell tatsächlich noch ein bisschen verschlossen. Ich schwenke gerade richtig
sehr
heftig.
In dieser Kühle sofort drinnen, so leichte Kräuterwürze, die da durchkommt.
Ja. Und dann trotzdem so. Ich finde, also ich beschreibe das am liebsten mit weißer Frucht, auch wenn es keine weiße Frucht gibt. Aber es
ich finde
so es
auch total hell, ja. Voll.
Ja, das Thema Kräutrig passt, glaube ich, auch ganz gut bei
Wein. Ja,
komplett. Auch so ein bisschen was, also wenn man bei weißer Frucht ist, kann man auch jetzt die Übersetzung weißer Pfeffer und Minze und solche Aromen irgendwo finden.
Mhm. Ich finde auch immer dieses helle, ein bisschen Minzblatt und so dazu.
Ja.
Finde ich immer sehr schön.
Mhm. Aber Gaumen ist ja schon da.
Bist du deppert, ja.
Richtig geil. So.
Und es hat Zug dahinter raus. Mhm. Und das fährt und fährt und fährt. Und zuerst hat es eine richtig schöne Saftigkeit und dann wird es hinten raus immer schlanker, immer präziser und länger und länger. Und mit jedem Satz, den ich da sage, wird das in Wirklichkeit null. Es ist geil. Mhm. Es ist richtig schön.
Es bleibt da wahrscheinlich für immer.
Mhm.
Mhm. Und wie du gerade gesagt hast, es verjüngt sich dann nach hinten so ein ganz bisschen und fährt dann quasi in die Unendlichkeit. Du hast ein richtig schönes Gerbstoffgerüst auch vorne dran schon. Das kommt quasi sofort. Du musst dann nicht drauf warten. Und das führt das Ganze richtig schön hintere. Und ich bleibe bei meiner weißen Frucht. Das ist in Ordnung so.
Absolut.
Plus, ich glaube, voll hell, ja.
Ja, total. Plus so dieses Kräutrige. Weil ich finde, bei Riesling hast du natürlich immer die Option, zur Gelbfrucht zu gehen. Das hat zwar eine schöne Reife und eine schöne Saftigkeit.
Voll schöne
aber
Saftigkeit.
Aber das ist total in diesem hellen Thema drinnen.
Mhm.
So ein bisschen Zitrus natürlich hinten nachher. Herrlich.
Boah, die Struktur ist schön. Es wird zitrisch-salzig dahinter raus. Krallt sie richtig fest an. Es ist schon auch immer jung.
Mhm.
Mhm. Boah. Aber das ist auch schon super anzutrinken, finde ich. Also das ist halt, macht halt gerade richtig Spaß.
Mhm.
Und du hast ja schon gesagt, diese Saftigkeit, die da am Anfang kommt.
Mhm.
Wunderschön. Und ich finde das, das zeichnet deine Weine immer aus, diese Balance aus Saftigkeit und dieser Eleganz. Weil manches Mal ist das, finde ich, bei Riesling, wenn das saftig wird, dann hat das schon mal eine Tendenz, dass es ein bisschen in die Breite geht und das ist bei dir nie. Das ist immer so pure Finesse.
Ja, das sind natürlich Klimadaten, die da natürlich dafür helfen, ne, dass es da, wenn es schlank bleibt. Also ich denke mal, am Ende ist es ja bei so Weinen immer spannend zu schauen, okay, was habe ich jetzt für einen Jahrgang vor mir? Wie warm ist es denn wirklich gewachsen? Und wie kühl kann er dann tatsächlich im Glas stehen? Mhm. Das ist ja so eine Sache, die sehr variabel ist. Und ich glaube, dass wenn wir einen Wein im Glas haben, der in einem, ja, vielleicht schon zweiten oder ersten Jugendtrinkfenster ist. Also vielleicht ist es das zweite Jugendtrinkfenster sogar, weil ganz jung ist er auch nicht.
Ja. Aber ja, er ist unfassbar frisch, wie der da steht. Und er ist halt schon so, so schön antrinkbar, deswegen hätte ich vom Gefühl her auch gesagt, das kann nicht ganz, ganz, ganz jung sein.
Mhm. Er ist schon komplett in der Balance. Mhm. Also da sticht jetzt nichts irgendwie raus. Und alleine das sagt uns auch schon, okay, der dürfte ein bisschen Zeit gehabt haben, mhm, ganz ein kleines bisschen zumindest.
Ich meine, fairerweise mit jedem Mal schwenken wird das gerade noch schöner.
Ja.
Muss man schon auch sagen.
Hm. Großartig. Also ich würde das natürlich irgendwo bei deinen großen Gewächsen auf jeden Fall einordnen. Dass es Riesling ist, braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen.
Könnte ein Treffer sein.
So, wo tun wir dich hin? Wir haben ja jetzt einen Vorteil, den wir ganz selten bei Winzer und WinzerInnen Folgen haben. Wir waren jetzt gerade bei einer, nennen wir es Masterclass, nennen wir es Verkostung?
Sowas irgendwie, ja.
Naja, so war schon, irgendwie. Das war schon mehr Masterclass als wie klassische Verkostung, genau, würde ich sagen.
Und haben jetzt die Chance gehabt, zumindest ein paar von deinen großen Lagen und ein paar von deiner, waren das erste Lagen? Nein, eigentlich Ortsweine eher.
Ja, da kann man jetzt drüber streiten, wie die Definition ist. Also nennen wir es ruhig erste Lagen.
Perfekt. Und haben uns da ein bisschen durchkosten dürfen. Das meiste ganz aktuell, also das meiste 24 und dann aber trotzdem so ein paar Schmankerl dabei wie Morstein 17, Morstein 20. Alle da draußen sind jetzt eifersüchtig, wir lieben es.
Das war zu Recht.
Das war sehr, sehr schön. Aber auch sowas wie Kirschspiel. Aula hat er mal gehabt. Und jetzt versuche ich das so ein bisschen zu atmen hier. Also es kommt mir insgesamt schon relativ kühl entgegen. Es hat dann aber am Gaumen so dieses, das hat schon Reife. Das ist schon perfekt reif, hat aber trotzdem diese Finesse. Ich glaube, wir können Auliade wahrscheinlich ausschließen aus dem ganzen Ding.
Also ich würde auf jeden Fall vom Gefühl her auch nicht Richtung Moorstein laufen, weil ich finde, Moorstein hat immer diese ganz klare Würze. Es geht auch in dieses Weiße, aber trotzdem finde ich jetzt gerade im direkten Vergleich doch nochmal erkennbar anders.
Ich finde auch, also wir haben jetzt dreimal Moorstein hintereinander gekostet und es ist mehr nur auf diesem intensiven Kräuterthema tatsächlich auch drauf gewesen, für mich gefühlt.
Die Frage ist vor allem, was ist es für ein Jahr?
Ja, das ist wahrscheinlich sogar die relevante Realaufgabe hier. Was hast du selber?
Also ich sag mal so, die Lage ist relativ eindeutig. Die Lage ist, darf ich sagen?
Hilf uns.
Also ich würde sagen, die Lage ist ein Kirschspiel.
Kirschspiel, ja.
Ja, das müsste einfach von der Kräuterwürze her, von der Kühle und von der kreidigen Länge, müsste das passen.
Ja.
Und im Jahrgang solltet ihr vielleicht mal euch annähern, oder?
Ja, lass uns ein bisschen arbeiten, bevor wir irgendwas dann.
Na, also 24 würde ich ausschließen, weil das ist trotzdem schon schöner, aber es ist trotzdem so frisch. Also ich würde dem sofort 23 geben, weil es halt einfach so jung noch da steht.
Glaubst du, 23 geht sich aus?
Nein, glaube ich eigentlich nicht, aber ich würde es ihm geben von dem, wie viel Spannung da drinnen ist. Aber gleichzeitig weiß ich, dass deine Weine diese Spannung sehr lange halten.
So ist es.
Das ist die Schwierigkeit.
Also ich muss ja gestehen, ich habe ja tatsächlich gerade den Nachteil, dass ich selbst nicht mehr weiß, was geschickt wurde.
Ja. Es ist richtig gut,
dass man das selbst. Insofern kann ich theoretisch mitraten.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass es 23 ist, weil 23 noch mehr Würze hat und tatsächlich ein bisschen mehr auch in der Lage Kirschspiel fast ein bisschen in den Waldmeister, in dieses Opulentreife geht. Ich meine, faktisch kann man 21 ausschließen, weil es ein kühles Jahr war, dann auch so ein bisschen diese grünkräutrige Elemente mehr hat. Bleiben also eigentlich, wenn wir in der jüngeren Jahrgangswelt bleiben, nur 22 oder 20 übrig.
Yes.
Und ich sag mal, dass 20 momentan in einem traumhaften Trinkfenster ist, deshalb sage ich, das ist 20. Aber ich würde jetzt nicht beide Hände ins Feuer dafür legen.
Sehr spannend. Verstehe. Ich finde das richtig gut. Aber jetzt müssen unsere Winzerinnen und Winzer einfach zum Monat im Voraus ihre Sachen aussuchen und einfach vergessen dann.
Das ist, glaube, ist auch viel spannender, nochmal zum Zuhören. Ja,
wenn ich mich näher damit beschäftigt hätte, was ich heute performen soll, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gewusst. Aber
gut, dass es genauso ist, wie es ist.
Sollen wir auflösen?
Mir gefällt 20 auch sehr gut.
Ja, 20 finde ich.
Schauen wir mal.
War auch schon bei Moorstein heute sehr schön, finde
ich. So ist es.
Also hier spielt 20.
20, ja, so.
Na schau.
Solide. Sehr gut gemacht.
Das ist eigentlich auch schwierig für dich, oder? Einen eigenen Wein blind ist eigentlich immer eher so.
Ah, das ist schon nicht immer einfach.
Ja,
also,
eben,
also das ist, man meint ja immer, man muss als Winzer immer seine eigenen Weine immer erkennen, aber hey, das ist manchmal so schwer. Also, und wenn du dann in der Blindverkostung auch noch verschiedene Kollegen nebeneinander hast aus der gleichen Lage, das kann schon auch tough sein.
Ja, das glaube ich schon.
Das glaube ich. Also. Ja. Aber gut, sehr schön gemacht. Geben du jetzt die Weine von dir in Österreich einerseits bei Wein Wagner, ne?
Mhm.
Wo bist denn du noch so gelistet ungefähr in Österreich und Deutschland? Wo kriegt man die Weine? Sind ja eh ganz gut verteilt eigentlich.
Also wir haben generell tatsächlich eine recht gute Distribution im Fachhandel, sowohl in Deutschland, ich denke auch in Österreich ist die Verteilung nicht ganz verkehrt. Unter anderem Trinkreif hat unsere Weine mit dabei, auch mit einer gewissen Jahrgangstiefe eben. Und ich denke mal, in der Gastronomie wird man die ein oder andere Flasche auch finden.
Oh ja, ja. Oh ja.
Man findet sie. Wir finden sie manchmal.
In Deutschland, Lobenberg seid ihr auf jeden
natürlich,
Fall.
Natürlich,
ne?
Ja, klar. Ja. Ja, und aber wie gesagt, wir haben also, ich habe das Glück gehabt, dass ich einen Vater hatte, der sehr fleißig ein Vertriebsnetz im Fachhandel aufgebaut hat. Er hatte damals das Credo gehabt, er wollte immer den besten Fachhändler vor Ort haben für die jeweiligen Regionen. Und dementsprechend sind wir tatsächlich da auch ganz schön aufgestellt. Viele der Kontakte sind tatsächlich auch schon aus dieser Zeit und immer noch sehr stabil. Und die Welt ist ja heute durchaus bunt und wir haben jede Menge Online-Themen. Natürlich gibt es auch einen eigenen Online-Shop im Weingut. Also es ist vielfältig. Wenn jemand die Weine kaufen möchte, findet er sie. Das kann ich bei den großen Gewächsen nicht immer versprechen, aber so im Allgemeinen gilt das schon.
Aber das heißt, Kirchspiel 20 wird man jetzt wahrscheinlich eher schwierig
das
finden.
Das ist ein bisschen Weinsearcher-Arbeit, um vielleicht zu gucken, wo man es kriegt. Ja,
who knows, vielleicht hat Trinkgräf irgendwo.
Das stimmt, Trinkgräf ist immer ein guter Ansprechpartner für ihn.
Gereift. So ist es.
Und sag, was kostet Kirchspiel jetzt aktuell Pi mal Daumen?
Kirchspiel kostet so Endverbraucherpreis um die 70 Euro.
Ja, ja.
Yes.
Na gut, das ist halt schon ein sehr guter Preis für das. Das ist halt
so
gut.
So ist es.
Also das zahle ich da schon sehr gerne. Mega. Jetzt hast du eh schon so ein bisschen anklingen lassen quasi. Der Vater hat gute Kontakte schon gehabt. Wie ist denn das gegangen? Wie bist du auf dem Weingut aufgewachsen und wolltest du dann immer schon wirklich Winzer werden? War das immer klar?
Also tatsächlich ist es so, dass ich nie eine andere Idee hatte. Als kleiner Junge schon war mir klar, dass ich mal in der Familie nachfolgen möchte und werde. Meine Eltern erzählen mir, dass ich als kleiner Junge die Tendenz hatte, daraus einen reinen landwirtschaftlichen Hof wieder zu machen. Also weil ich irgendwie Begeisterung hatte eben halt auch für die Landwirtschaft. Das hat sich aber in meiner Jugend nicht mehr ausgeprägt. Mir war vollkommen klar, dass ich ausschließlich Wein machen werde. Und ich habe noch erlebt im eigenen Weingut, dass wir auch tatsächlich noch den Ackerbau, den wir auch biologisch betrieben haben, kultiviert haben. Das war ziemlich mühsam im Bio-Bereich. Wir haben Sonnenblumenkerne für die Hofpfisterei in München produziert, für Brot. Und Dürumweizen für die Nudelherstellung. Und Biozucker, damals für Pfeiffer und Langen in Köln, über Zuckerrübenanbau. Allerdings fairerweise im Bioanbau mit relativ niedrigen Erträgen und viel Aufwand.
Ja.
Abgesehen davon, dass ich dafür auch keine Passion hatte, hat mein Vater das schon einige Jahre vorher dann auch aufgegeben und sich ausschließlich auf den Weinbau konzentriert, was eher der wesentliche Teil des Weinguts schon immer war oder des Betriebs war. Und ich hatte das Glück, dass meine Eltern einen guten Job gemacht haben und das Fundament insgesamt aus der Historie heraus im Weingut schon sehr gut war. Und ich in einer Zeit im Weingut eingestiegen bin, wo auch noch Luft und Raum war, wenn man was Gescheites gemacht hat, dass man auch wahrgenommen wurde. Das ist, glaube ich, heute viel schwerer, wenn man so als junger, studierter Winzer einsteigt und Ideen hat. Der Markt ist viel, viel enger. Es gibt viel mehr guten Wein heutzutage. Es gibt so viel gute, engagierte Jungwinzer. Und das ist heute schon, das ist heute Preisboxen, wenn man da sich durchsetzen will.
Ja, klar, ist eine ganz andere Zeit, das ist sicher. Aber das heißt, du hast das als junger Bub dann gewusst, so Wein ist es und
ja,
wie startet deine Karriere dann?
Die Begeisterung für den Wein selbst kam während der Ausbildungszeit. Also es war jetzt nicht so, dass ich, was weiß ich, mit 16, 17 Jahren wusste, Wein ist das Größte auf der ganzen Welt, sondern es war nur diese Idee, dass es tatsächlich für mich Sinn macht, diesen elterlichen Betrieb weiterzuführen. Mhm. Das hat mir aus beruflicher Perspektive einfach eingeleuchtet, weil es einfach lukrativ war, selbstständig als Unternehmer zu arbeiten und meine Eltern das, glaube ich, auch toll aufgebaut hatten.
Ja.
Und während der Ausbildung kam automatisch die Berührung mit dem Produkt Wein zustande und da hat es irgendwann Klick gemacht und dann wurde die Neugierde größer. Und wir haben während der Ausbildung, wir waren damals bei Bassermann Jordan in der Pfalz, wir haben dann jede Woche einmal eine Blindverkostung gemacht und haben alle möglichen Themen, die es so damals gab, so durchgejagt, die verschiedenen Rebsorten aus unseren Regionen, die verschiedenen Stile, bis hin dann tatsächlich auch sich mit Lagen auseinandergesetzt. Und das war dann so, dann war das einfach eine Zeit, da ist viel passiert. Und es gab dann auch relativ schnell den Kontakt zu anderen Leuten in meinem Alter, die ähnliche Interessen hatten. So viel von denen gab es nicht, die wirklich da ganz vorne rein wollten, aber die paar gab es. Und du hast dich relativ schnell connected, weil du gemerkt hast, wenn du mit jemandem am Tisch sitzt, der ähnlich nervös ist, wenn es um guten Wein geht, der es im Detail wissen will. Und dann hast du automatisch einen Trail gefunden. Und also so ist zum Beispiel einer meiner ältesten Freunde ist der Daniel Wagner von Weingut Wagner Stempel. Ja. Das ist einer der ersten, mit dem ich ganz seriös und intensiv über Wein debattiert habe.
Mhm. Wer war dann nur dabei?
Ja, da war der H.O. Spanier noch dabei. Mhm. Das war ein bisschen ein bunter Vogel damals, aber sehr lustig. Und ja, diverse andere, das wurde natürlich dann auch mittelfristig wurde das natürlich überregional.
Ja.
Natürlich die Geisenheimer Zeit ist ja klar, da gibt es sowieso Austausch. Aber wir waren nur eine kleine Gruppe von Leuten, die so ganz hardcore in die Tiefe der Qualitätsthemen eingestiegen sind. Es war eine andere Zeit und der Gedanke Terroirwein war noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Man hat zwar drüber geredet, aber was bedeutet das wirklich? Und parallel war es so, dass aber die Entwicklungen in Deutschland auch so waren, dass also diese qualitätsführenden Betriebe, Leute wie Bernhard Breuer, Leute wie Bernd Philippi, Hans-Jörg Rebholz in der Südpfalz, Reinhard Löwenstein, das waren Winzer, die damals schon begonnen hatten, Herkunftsweine zu erzeugen und auch drüber zu reden. Und die hatten mich damals brutal geflecht. Also das war Wahnsinn. Also das ist und diese Weine zu verkosten und dann auch von den Leuten zu lernen. Also ich habe tatsächlich auch den Kontakt gesucht und ich hab zum Beispiel mal einen kompletten Nachmittag beim Bernd Philippi zu Hause gesessen. Der hat sich einen ganzen Nachmittag Zeit für mich genommen, einfach nur um mir zu erzählen, wie er seinen Wein macht.
Okay. Sensationell. Großartig. Hast du ihm einfach geschrieben? Wie ist man damals in Kontakt getreten? Hast du angerufen?
Ich glaube, das war tatsächlich telefonisch. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber also das, ja, also das, anders connected als heute auf jeden Fall.
Aber das war einfach dein Wille, da jetzt zu lernen.
Ja, und dann hast du natürlich Glück, wenn jemand dann auch so offen ist und sagt, hey, komm vorbei, Junge, wir reden mal drüber.
Ja.
Ja, also das ist so ein gleiches Erlebnis auch bei Reinhard Löwenstein, bei dem war ich auch mal zu Hause gewesen und habe das alles mal aufsaugen dürfen. Und ich weiß noch, ich war, als der Reinhard Löwenstein das erste Mal seine Weine versteigert hat in Trier, hat er mich dann mitgenommen und hat mich gebeten, ich soll die Flaschen aufmachen und vorverkosten, weil er zu nervös war.
Oh.
Und das waren so Erlebnisse als junger Winzer. Die waren super cool.
Ja, ist klar. Ja,
Wertschätzung ohne Ende, dass das
ja, sagt, total,
die
absolut.
Nimmt die da jetzt total. Mit. So.
Ja.
Geil.
Wenn wir von dieser Zeit reden, dann sind das eigentlich die 90er, ne? Großteils.
Das ist Mitte der 90er bis Anfang der 2000er gewesen.
Ja. Damit wir es zeitlich so ein bisschen einordnen können.
Ja. Und ich würde gerne einen Schritt kurz nochmal zurück machen, nämlich du hast schon gesagt, du hast dann Lehre oder Ausbildung bei Bassermann Jordan gemacht. Wie bist du denn überhaupt in diese Richtung gekommen? Weil das ist ja schon ein sehr renommierter Betrieb.
Mhm.
Wart ihr zu Hause damals auch schon auf so einem Niveau oder wie bist du zu diesem Betrieb überhaupt gekommen?
Also mein Vater hat mir eine Vorschlagsliste gemacht, welche Betriebe interessant sein könnten. Und ich war, im Jahr davor war ich im Weingut Siegrist in der Südpfalz, ein kleiner Familienbetrieb, der damals aber so als Revoluzzer im Bereich Barrique-Weinausbau galt mit Spätburgunder im kleinen Holzfass. Große Diskussionen mit der Weingesetzgebung, weil das für den Qualitätswein nicht üblich war. Mhm. Und dadurch war Siegrist einer von den Vorreitern in diesem Bereich. Ich habe mir damals auch das Weingut Rebholz angeguckt. Mhm. Der Hansjörg Rebholz war noch ein relativ junger Winzer, seine Mutter damals noch mit im Betrieb. Und das wäre sicherlich die aufregendere Variante nochmal gewesen, in all der Konsequenz, wie Rebholz arbeitet. Aber ich weiß noch, dass ich damals echt Respekt vor seiner Mutter hatte und irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mich deutlich heimeliger bei der Familie Siegrist fühlen würde, weil ich da auch ganz eng dabei gewohnt habe und das war auch ein tolles Jahr. Und Bassermann war dann für das Next Layer war einer der Vorschläge. Unter anderem hatte ich mir auch Bürklin angeschaut. Das war also die Alternative gewesen. Mhm. Und ja, mein Gott, also es war schon so, dass wir von zu Hause aus eine Ausrichtung hatten, die irgendwo eine Richtung vorgibt.
Ja.
Aber natürlich ist so ein ehrwürdiges Haus wie Bassermann Jordan was ganz anderes gewesen. Mhm. Also da muss ich direkt ausholen. Bei Bassermann Jordan hat der alte Bassermann noch gelebt. Dort gab es Bedienstete mit weißen Schürzen im Herrenhaus und das war Wahnsinn. Okay. Also das war
so anderes Leben, ja.
Wirklich andere Zeit. Also kann man so sagen.
Wahnsinn. Und das heißt, dein Papa hat eine richtig geile Liste da zusammengeschrieben quasi.
Offensichtlich.
Ja. Ah, spannend, dass es nur Pfälzer Betriebe sind, weil meine Frage war gewesen, wieso nichts aus Rheinhessen, wieso nur Pfalz? War es damals auch einfach so, dass es in Rheinhessen für deinen Papa zumindest keine so spannenden Betriebe hätte gegeben?
Nein, ich glaube, dass die Pfalz damals die Region war, die am meisten en vogue war. Mhm. Dass nachdem die Badener durchgestartet waren mit deutschem Wein, schon Anfang der 90er Jahre sind die Pfälzer nachgerückt und haben tatsächlich so die Spur auch gerissen in diesem Bereich. Und dann hat es ein bisschen auch was mit Regionalität und Nähe zu tun. Die Pfalz ist dann nicht direkt vor der Haustür, aber doch irgendwie emotional auch relativ nahe, mhm, auch sprachlich.
Mhm.
Und ich sag mal, auf die Idee, bis ins Rheingau oder an die Mosel zu gehen, wäre damals vielleicht auch krass umständlich gewesen, um es zu organisieren.
Ja. Yes, gut, und mit Westhofen bist du nicht unendlich weit entfernt von der Pfalz, ne?
Ja, das war wunderbar. Also nach Leinsweiler waren es 80 Kilometer.
Ja.
Und nach Deidesheim waren es nur 40 Kilometer. Mhm. Also das war easy. Und ja, wobei ich sagen muss, fairerweise, ich bin von Leinsweiler häufiger nach Hause gefahren, damals noch mit dem Vespa-Roller über die Autobahn, auch crazy.
Ja, würde ich
meinen Kindern niemals erlauben. in Deidesheim war es halt so, bei Bassermann Jordan, da war halt das pulsierende Leben, da waren 7, 8 Azubis, ja, in jedem Betrieb und da hast du dich jeden Abend getroffen, da war High Life, also das war, cool. War Wahnsinn.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das muss eine super coole Zeit gewesen sein. Ja.
Gerade wenn du mehrere Azubis auf dem Haufen hast, die alle interessiert sind, dann machst du ja extrem viel. Ey, wie du gesagt hast, ne? Das ganze Blindverkosten und so weiter und so fort. Hat es damals schon irgendwas außerhalb von Deutschland gegeben, was dich fasziniert hat? Oder waren es wirklich sowas wie Rebholz und so weiter und so fort?
Also die internationalen Berührungen gingen in zwei Richtungen. Zum einen hatte ich in Burgund einen Sprachkurs nochmal so für ein bisschen Weinfranzösisch gemacht. Ich hatte Französisch in der Schule,
ja.
Aber naja, der begeisterste Schüler war ich nicht. Und dann war das mal so noch ein netter Versuch, ein bisschen aufzufrischen. Und da habe ich schon angefangen, tatsächlich mich mit Burgund auseinanderzusetzen.
Mhm.
Habe das sehr gemocht, habe das aber noch nicht so wirklich tiefgreifend verstanden. Habe so ein bisschen divers eingekauft. Und so die ersten, also wenn ich heute zurückblicke, finde ich es fast amüsant. Aber es war auf jeden Fall, mich hat die Region fasziniert, mich haben die Weine fasziniert, sowohl Chardonnay als auch Pinot. Und was natürlich halt eine Nummer war, war die Toskana. Also das war so, das muss man wirklich sagen. Damals war Toskana war ein Ding. Und unser erster Besuch, unsere erste Reise in die Toskana, weiß ich noch, haben wir irgendwo im Chianti-Gebiet auf dem Steinhaufen übernachtet mit dem Zelt mitten in der Pampa und dann hinterher am Campingplatz jeden Abend uns irgendwie die Chiantis reingepfiffen. Das war damals ein Thema.
Ja, das glaube ich schon. Mhm. Ja, wir sind halt in den 90er. Das passt schon gut.
Das passt schon rein, cool.
Also das heißt, du bist dann halt trotzdem auch relativ bald einmal raus aus Deutschland, hast du ein bisschen was anschauen
das
wollen.
Das auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, dass ich dann so drauf gebrannt habe und auch durfte zu Hause selbst tätig zu werden, Wein zu machen, dass ich nach dem Studium nicht nochmal im Ausland gearbeitet habe. Das würde ich heute rückblickend sagen, muss man eigentlich unbedingt machen. Das wäre auch sprachlich sicherlich kein Fehler gewesen, da ein bisschen eine längere Zeit auch mit Auslandsaufenthalt zu haben. Ich habe das damals nicht gemacht, weil ich unbedingt wollte daheim. Und ich wurde auch gelassen, sage ich mal. Und das war natürlich eine mega Chance, die ich auch genutzt hatte. Und ich habe dann versucht, über relativ viel Reisen sogar das zu kompensieren. Also ich habe dann in einigen wenigen Jahren doch eigentlich die ganze Weinwelt kennengelernt. Und egal, ob das jetzt Bordeaux war, ob es jetzt die Kap-Region war, ob es Kalifornien war. Kalifornien habe ich dreimal in der Zeit sogar gemacht und so. Also da hatte ich im Übrigen auch, das war auch großartig. Das war eigentlich so also als ich mit meiner Ausbildung begonnen habe, ist mein Vater 2 Wochen mit mir nach Kalifornien gefahren.
Wirklich?
Das war der Start meiner Ausbildung. Wir waren 2 Wochen in Kalifornien unterwegs. Und
14, 15 warst du, oder?
Wir sind bei Mondavi ohne Erlaubnis quer durch den Keller oben über die Geländer rumgelaufen, bis uns irgendwann einer erwischt hat. Das war schon wild. Also das ist, bei Newton sind wir vorgefahren, obwohl die Privacy-Schilder hatten, dann sind irgendwann die Selbstschussanlagen losgegangen gefühlt. Also, das war schon eine spannende Zeit damals. Also insofern, ich hab die Weinwelt relativ früh kennengelernt. Wie gesagt, was mir abgeht, ist, dass ich halt mal eine längere Zeit wirklich im Ausland gearbeitet habe.
Ja.
Aber war das damals schon so, weil du ja gesagt hast, Geisenheim quasi dann Studium gemacht? War das damals schon, dass man quasi für Geisenheim dann nochmal irgendwelche Praktika machen musste? Oder war
Ich habe eine Ausbildung gemacht vorher und dadurch, dass ich die Winzer-Ausbildung habe, also du musst mindestens, ich glaube, das ist heute auch noch so, du musst mindestens irgendwie so ein Jahr Praktikas vorweisen. Ja. Und die Alternative ist halt, dass du eine komplette Ausbildung vorweisen kannst, was dann eh gilt. Cool. Und das war bei mir der Fall. Also ich hatte nach der 10. Klasse keinen Bock mehr auf Schule. Ja. Wie gesagt, der allerbeste Schüler war ich eh nicht. Und ich hatte mir damals, also ich weiß noch, ich hatte in der 10. Klasse, ich hatte keine Schulhefte und kein gar nichts. Ich bin da irgendwie so durchgewitschelt. Und ich weiß noch, dass ich mir selbst damals gesagt habe, okay, wenn ich jetzt dieses Jahr trotzdem schaffst, dann belohnst du dich damit, dass du abgehst. Ja. Wenn du es nicht schaffst, dann bist du ein Idiot, dann bleibst du aber auf der Schule und machst Abitur in der Schule ordentlich. Okay.
Sehr konsequent.
Und dann habe ich es aber geschafft, weil ich nämlich auch weg wollte und dann habe ich die Winzerausbildung gemacht und habe dann hinterher Fachabitur nachgeholt. Halt, ja. Also kein ganz geradliniger Weg, aber am Ende auch kein ganz falscher.
Ja, am Schluss ist es wurscht. Also wie du den Weg machst, Hauptsache du machst den und Hauptsache du machst was dir Spaß macht.
Ja.
Also.
Aber
zählt dem meisten.
Geisenheim war klar für dich? Also Geisenheim wolltest du fix machen?
Ganz sicher war ich mir nicht, aber ich hatte 2, 3 Freunde, die da relativ festgelegt waren. Und ich wollte dann auch nicht der Depp sein, der hinterher nicht da war. Also insofern habe ich gesagt, okay, ich komme mit. Und das war auch eine gute Zeit. Und abgesehen davon, eigentlich die wichtigste Zeit meines Lebens, weil habe ich meine Frau kennengelernt. Also insofern, alles richtig gemacht.
Absolut essentiell.
Es ist natürlich auch sehr gut, ja. Über das Weingut deiner Frau müssen wir es später sowieso noch ein bisschen plaudern.
So ist es.
Jetzt hast du schon angeteasert quasi, du bist relativ früh dann nach Hause gekommen und hast relativ früh schon machen dürfen. Wann war das ungefähr und wie geht's da los? Wie kann man sich das vorstellen?
Erzähl mal von deinem ersten Spätburgunder.
Tatsächlich war das der erste Wein, den ich komplett freihändig machen durfte. Bei uns hat Spätburgunder überhaupt keine Rolle gespielt. Wir hatten 2 kleine Weinberge. Und dann durfte ich einfach mal ran. Das war soweit auch ganz nett. Bis zu dem Moment, wo der Wein seinen ersten Schwefel gesehen hat, dann war er nämlich plötzlich hell wie ein Rosé. Und ich bin in Tränen aufgelöst aus dem Keller gekommen, weil Gott, die Erfahrung hatte ich halt nicht. Nein, das war aber während der Ausbildungszeit, das war Mitte der 90er.
Okay.
Also das waren kleine Mengen. Ich habe tatsächlich die erste Kleinmenge Riesling mit dem Jahrgang 95 gemacht aus der Aulerde. Das war ordentlich, das war gut und war so der erste Wein, der Spaß gemacht hat. Ich habe die Weinverkostung mit den Jungweinen meines Vaters in den 90er Jahren noch extrem gut in Erinnerung. Mhm. Die Weine waren noch stark, die waren sehr schlank, sehr fein, auch durchaus wirklich mineralisch. Ein bisschen leichter als heute, weil die Erträge noch ein bisschen höher waren damals und die Säuren dadurch auch noch ein bisschen höher waren. Und das war eigentlich so vielleicht das einzige Element, was dann ich geändert habe, als ich ins Weingut kam. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass diese traditionelle Vinifikation, die mein Vater gepflegt hat, dass die unheimlich wichtig ist für die Authentizität der Weine. Mhm. Der erste Jahrgang, den ich sage ich mal, kommerziell beeinflusst habe, war 1997, da war ich noch in Geisenheim gewesen. Mhm. Und damals war ich der Meinung, wir brauchen Edelstahltanks und wir brauchen Reinzuchthefe. Mhm. Und das durfte ich dann auch. Wir haben dann tatsächlich, was für sich, 10 Edelstahltanks gekauft und ich habe damit rumgewurschtelt und ich habe relativ schnell erkannt, dann im Frühjahr danach schon, dass irgendwie im Vergleich zu den Originalen meines Vaters diesen Wein irgendwas fehlt. Mhm. Und habe das dann tatsächlich auch nicht mehr wiederholt.
Ah, wirklich? Du hast also nur einen Jahrgang gebraucht?
Ich habe dann, wir im Folgejahrgang haben wir alles wieder spontan vergoren. Mhm. Und es war dann am Ende so, dass die Edelstahltanks nach und nach eher für die einfachen Weine da waren und die großen Holzfässer halt eben für die guten Sachen reserviert waren. Und das war ein schnelles, aber sehr klares und eindeutiges Learning gewesen.
Ja.
Und ja, hat war vielleicht auch gut so, weil das mit Sicherheit den betrieblichen Frieden zu Hause auch durchaus gefördert hat. Ne? Also wenn du deinem Vater relativ schnell auch die Anerkennung gibst, dass er doch wohl recht hatte, dann ist er auch zufrieden, sag ich mal. Ne? Also wir hatten dann eher so Themen gehabt, wie viel Ertrag so eine Rebe haben sollte und wie wir damit umgehen. Das waren so dann die Stellschrauben, über die wir dann ein bisschen auch im Diskurs waren. Aber auch da durfte ich relativ schnell und also das erste Jahr, wo ich sage, jawohl, on track und Studium fertig, war 2001. Mhm. Und das war ein Mega-Jahr. Das war ein Wahnsinns-Weinjahr. Die Weine waren toll, die waren aufregend und wir waren damit auch relativ erfolgreich. Ich weiß noch, ich hatte damals dann beim Gourmillot war unser Moorstand-Riesling der Riesling des Jahres, was ein Kracher war. Beim 2000er-Jahrgang schon beim Feinschmecker gewonnen gehabt mit dem Moorstein. Mhm. Und das war ein guter Einstieg.
Ja, auf jeden Fall.
Muss man sagen.
Das heißt, Moorstein war schon im Familienbesitz, das war schon da.
Ja, quasi. Ja, Gott sei Dank. Also das war klar, Moorstein war der beste Riesling, den wir erzeugen. Meine Eltern haben tatsächlich in den 80er Jahren begonnen, den besten trockenen Riesling des Jahrgangs immer mit einem Künstleretikett auszustatten. Und das war immer der Moorstein.
Mhm.
Das habe ich aber dann 2002 abgeschafft, weil ich total genervt davon war, dass Hinz und Kunz die Tante malen lassen und das als Künstleretiketten dann in den Markt bringen. Und da sich keiner mit moderner Kunst wirklich ausgekannt hat, konnte es keiner unterscheiden.
Ja.
Und ich hatte auch keine Lust, dass über diese Etiketten geredet wird, sondern mir ging es um den Wein.
Ja.
Also ich war da auch schon nerdisch und es ging mir nur um Qualität. Und dann habe ich dann gesagt, komm, wir hören auf damit. Das ist ja privat schön, aber lass es von den Etiketten runter. Und auch das haben wir dann tatsächlich so umgesetzt. Mhm. Und wenn heute rückblickend, muss ich sagen, diese Sammlung ist eigentlich beeindruckend.
Mhm.
Und ich habe schon mehrmals damit geliebäugelt, auch im Diskurs mit meinen Eltern, ob man das nicht nochmal aufleben lassen sollte. Vielleicht machen wir das auch irgendwann.
Ja.
Aber alles hat dann irgendwie auch so seine Zeit.
Ja.
Und damals war die Zeit, Anfang der 2000er, galt es in Deutschland einfach zu gucken, durchzustarten und großen Wein zu erzeugen.
Ja.
Und nicht nur übers Etikett quasi. Das
genau. Weil das hat man den Rheinhessen ja eh nachgesagt, diese Marketing-Stories und so weiter. Ne?
Ja.
Also, uns ging es um den Wein.
Ja. Mhm. Ich meine, jetzt wäre es natürlich cool, wenn du sagst, ja, ich habe immer dieses Künstleretikett mitgehabt quasi und das war immer diese zusätzliche Linie, aber wahrscheinlich war es damals sogar wichtig, das auch einfach wegzunehmen und zu sagen, so, entweder der Wein performt oder Ende.
Das war zumindest mein Gefühl.
Ja.
Vielleicht wäre es auch parallel einfach beides gegangen. Also schau dir, Theresa Breuer hat zum Beispiel heute noch Künstleretiketten.
Stimmt.
Und das kommt auch aus der Zeit.
Mhm.
Ja. Aber jetzt haben wir schon über ein paar von diesen Qualitätsaspekten gesprochen, die ja dein Papa auch schon mitgebracht hat. Und eins davon ist eben biologische Bewirtschaftung. Deine Eltern haben ja den Betrieb schon in den 80ern umgestellt und ich glaube 90 war dann die Zertifizierung oder sowas in der Richtung. Wie ist denn das passiert?
Da war, glaube ich, sehr viel Respekt im Spiel, was gesunde Erhaltung des Bodens betrifft.
Mhm.
Also diese Sorge, dass diese konventionelle Landwirtschaft mit Mineraldünger, mit Herbiziden und chemisch-synthetischen Pestiziden den Boden in seiner Struktur so stark schwächt, gegebenenfalls zerstört, dass vielleicht die nächsten Generationen damit Probleme haben.
Mhm.
Und auch ein persönlicher Anwenderschutz, weil ganz praktisch ist es ja so, dass die Winzer selbst ja auch den Pflanzenschutz ausgebracht haben und man auch nicht genau weiß, was man da alles abkriegt sozusagen. Damals gab es noch keine Kabinen-Schmalspurschlepper, sondern das waren offene Traktoren und je nachdem, wie der Wind zog und wie auch immer. Also diese gesunde Haltung des Bodens, auch ein bisschen die eigenen persönlichen Gesundheitsaspekte, das waren, glaube ich, so die ersten Elemente, die wichtig waren. dieser Gedanke, dass mit dem Verzicht auf konventionelle Bewirtschaftung und mit der Idee, auf Mineraldünger zu verzichten, einhergeht, dass man eine tiefere Durchwurzelung hat, dass man vielleicht mehr Authentizität, mehr Lagencharakteristik in die Weine bekommt. Das ist so ein Element gewesen, das hat sich dann mit der Zeit aus der Logik eingestellt, dass man dazu kam, und das fand man natürlich dann gut.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass das der erste Vater des Gedankens war.
Mhm. Aber trotzdem stark, weil ich meine, das hat ja wahrscheinlich rundherum niemand so gemacht, oder?
Sehr, sehr wenige, ja. Also meine Eltern waren befreundet mit den Sanders aus Mettenheim. Das Weingut Sander ist das älteste deutsche Bio-Weingut. Ja. Und der Gerhard Sander war sicherlich schon der einflussnehmende Faktor, dass mein Vater dann in die Umstellung auch gegangen ist und mit dem Gerhard Sander natürlich auch jemand hatte, der ihn beraten hat, da reinzugehen, weil heute ist es ja so, wenn heute jemand auf Bio umstellt, hat er jede Menge Beratungsstellen, ob privat, ob aus dem öffentlichen Raum, wie auch immer. Damals gab es das faktisch gar nicht, weil es keine Erfahrung gab. Und da war es schon gut, wenn du auf der privaten Ebene da eine Unterstützung hast. Und so sind meine Eltern da reinmarschiert. Und das geht ja fast parallel mit meinem Einstieg in die Ausbildungszeit dann so. Und insofern habe ich das alles relativ hautnah erlebt. Habe aber halt auch eine brutal konventionelle Landwirtschaft auch nochmal teilweise dann in anderen Betrieben erlebt. Also habe beides kennengelernt, war persönlich aber selbst relativ schnell überzeugt davon, dass der Weg im biologischen Anbau für uns das Richtige ist, ohne dass ich deshalb sage, dass das andere jetzt alles ganz schlimm ist. Vor allem muss man ja sagen, man muss unterscheiden. In den damaligen Zeiten war konventioneller Anbau ja wirklich noch konventionell. Wir haben ja so eine Entwicklung, gerade im deutschsprachigen Raum, was die Umweltaspekte in der Landwirtschaft betrifft, dass also auch ein nicht zertifizierter Winzer heute doch sehr, sehr naturnah arbeitet.
Ja, absolut. Da haben sich schon sehr, sehr viele Sachen auch geändert und weiterentwickelt, teilweise weiterentwickelt, schon viel passiert. Ja.
Alles klar, das heißt, für die war es von Anfang an sehr logisch, das fortzusetzen, einfach so wie gearbeitet wurde, bis dann die Jahrgänge 2000 und 2003 kommen sind. Habe die richtig notiert in meinem Kopf?
Jawohl, das waren halt zwei wirkliche Extremjahre, relativ zu Beginn meiner Karriere sozusagen. 2000 Sommer, alles gut, alles wunderbar. Dann hatten wir reife Trauben Anfang September und es hat nur noch geregnet und es war warm und der Botrytis-Pilz und alle weiteren sekundären, tertiären Pilze, die wollten, kamen nach und du musstest irrsinnig viel sortieren in den Weinbergen, um überhaupt gescheites Traubenmaterial ernten zu können. Dadurch war es hier eine sehr kleine Ernte, die dann auch qualitativ eher durchschnittlich war. Das war schon so das erste Ding, wo ich gesagt, okay, also irgendwie, Und dann kam 2003, das war halt dieser extrem trocken heiße Sommer, der sich zwar irgendwie für mich gut angefühlt hat, weil das irgendwie so ein bisschen wie eine Toskana war, aber am Ende, die Reben hat es natürlich schon auch gefordert am Ende, der Jahrgang 2003, im Übrigen, die guten Dreier schmecken jetzt hervorragend. Es ist nicht so, dass die alle tot wären.
Ja.
Es war schon ein anstrengendes Jahr für die Reben. Und dann hast du dir danach die Frage gestellt, okay, wenn wir mit solchen Extremen umgehen müssen, was können wir denn tun, um da insgesamt eine Verbesserung reinzubringen, beziehungsweise wie schaffen wir es, dass die Reben ein bisschen widerstandsfähiger sind? Und da war halt dann der Gedanke, okay, biodynamische Bewirtschaftung kann durchaus eine Möglichkeit sein, mehr Balance ins Wachstum zu bekommen und eine Rebe zu schaffen, die etwas später und etwas weniger reagiert auf die Extreme. Und so sind wir in die biodynamische Landwirtschaft gestartet, damals zusammen mit dem Weingut Christmann aus der Pfalz und mit dem Weingut Rebholz, mit denen ich damals schon befreundet war. Und wir hatten mit Andrew Laurent, der auch einige der österreichischen Winzer umgestellt hat auf Biodyn, auch einen seriösen Berater, der uns geholfen hat, ins Thema reinzukommen. Ich muss gestehen, ich fand das teilweise arg abstrakt.
Ja.
Und ich sehe mich als praktizierender Landwirt und Winzer und bin jetzt nicht besonders esoterisch beeinflusst. Und da war schon auch einiges, wo ich gesagt habe, ihr Leute meint das jetzt ernst.
Ja.
Ich habe dann gesagt, okay, lass uns vorwärts gehen, lass uns probieren, lass uns schauen. Und hat der Lauren damals selbst auch gesagt, jeder muss am Ende langfristig seinen eigenen Weg finden, wie er das auslebt. Und für mich ist es heute so, dass die biodynamische Landwirtschaft oder unser biodynamischer Weinbau einen großen Schwerpunkt auf das Thema Bodenleben, Bodenvitalität, Kompostwirtschaft, eigene Kompostierung. Das ist ein wesentlicher Faktor, um diese Balance im Weinberg zu bekommen. Und Hornmist und Hornkiesel sind sehr feine, kleine Stellschrauben, die auch damit noch mitbewegt werden können. Und das sind so die Elemente, bei denen ich das tatsächlich sehr ernst nehme und auch sehe, vor allem langfristig sehe, dass es einen Unterschied gibt. Ich habe heute länger gesunde Trauben am Stock als früher. Mhm. Und das ist ein absolutes Plus.
Mhm. Das heißt, du sagst, hier geht es einfach darum, dass das funktioniert und nicht um das Gesamtgedankengut rundherum.
Ja, es geht um das Praktizieren in der Landwirtschaft. Mhm. Am Ende geht es ja darum, wir haben kosmische Einflüsse aufs Pflanzenwachstum. Und wenn ich jetzt die Chance habe als Winzer, die mir irgendwie zunutze zu machen, dann muss ich ja irgendwie daran interessiert sein. Also wenn das ein Zusatztool ist, was ich nutzen kann, damit ich am Ende noch bessere Trauben erzeuge, dann interessiert mich das. Der Weg ist halt abstrakt, wie kann ich das wirklich nutzen, dass diese kosmischen Einflüsse auf die Pflanze in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Und da gibt es halt einfach leider Gottes noch zu viele Fragezeichen, die auch wissenschaftlich nicht belegt sind, die man schwer versteht, die man manchmal auch nur schwer akzeptiert. Und ich gestehe, dass ich nach wie vor damit auch ein bisschen ein Problem habe. Ich tue mich wesentlich leichter, wenn ich es vom Stofflichen her erklären kann.
Ja, sicher. Ja,
das muss ich ganz offen sagen. Und nichtsdestotrotz, das ist mittlerweile über 20 Jahre her, dass wir uns darauf eingelassen haben. Und mit gewissen Widersprüchen lebt sich manchmal besser als mit Unwissen.
Ja.
Definitiv, ja.
Und du hast jetzt eh schon die Faktoren genannt, die da am wichtigsten sind, also Hornkiesel, Hornmist, Kompost vor allem. Ne? Also da macht ihr euren eigenen und macht es komplett in-house für alle Flächen.
Ja. Ja.
Und die Flächen sind ja nicht klar, ne? Also wir sind da bei knapp 40 Hektar. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand, den ihr
betreibt. Ja, wir haben, wie gesagt, ich bin in Rheinhessen und das ist ein bisschen ein Standortglück. Wir haben großartige Lagen, aber wir sind trotzdem in der Lage, alles direkt zu bewirtschaften.
Ja.
Das heißt also, wir haben keine Steillagen, die nur ausschließlich händisch zu betreuen sind. Und das macht die Welt schon ein bisschen einfacher.
Ja, das glaube ich schon.
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Wie hat sich denn diese Betriebsgröße so ein bisschen verändert? Also wir haben jetzt schon festgestellt, Moorstein war schon immer da.
Ja, wir sind in dieser Phase, in der ich mit meinem Vater, mit meiner Mutter gemeinsam den Betrieb geführt habe, gewachsen, weil wir einfach die Power von zwei Generationen hatten.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann war es auch eine Zeit, dass unser Grundverständnis, welche Lagen die guten sind, was spannend ist, war da. Und wenn es dann die Chance gab, an Flächen zu kommen, die spannend waren, dann hat man halt auch sich drum bemüht. Und insofern gab es einfach eine Zeit, in der wir einfach um roundabout 10, 12 Hektar gewachsen sind. Aber mir war damals schon auch klar, rein vom Vermarkten her hätte man noch mehr wachsen können. Aber das wollte ich nicht. Mir war klar, wir müssen irgendwo den Punkt finden, dass unsere Infrastruktur sowohl innenbetrieblich, also auch was die Weinbereitung betrifft, als auch all die Faktoren, Büro, Flaschenlage, all die Dinge, das muss ja irgendwie alles aufeinander abgestimmt sein. Und ich wollte nicht noch größer werden. Ich wollte nicht meine Strukturen noch mal in eine andere Bahn lenken, weil ich Sorge hatte, Fokus zu verlieren.
Mhm.
Und selbst wenn ich noch so bemüht bin, ist es irgendwie logisch, dass letztendlich auch solche betrieblichen Strukturen sich verändern. Du brauchst plötzlich noch eine zweite Führungsebene, du brauchst einfach deutlich mehr Mitarbeiter. Und ich hab ein Team zu Hause, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite und sehr persönlich und verbindlich zusammenarbeite. Und da gibt es nicht noch irgendwelche Zwischenschritte. Und das fühlt sich für mich total richtig an.
Mhm.
Deshalb, das war, wie gesagt, schon vor 10, 12 Jahren so. Und insofern war klar, lass uns dabei bleiben, lass uns einfach lieber immer besser werden, als dass wir immer größer werden.
Mhm. Das hast du ja schon gesagt, von der Vermarktung her, ihr hättet es noch größer werden können. War das Vermarktungsthema von Anfang an eines, das gelaufen ist?
Glücklicherweise tatsächlich schon, würde ich sagen, schon ja. Es wäre, wenn die Zeichen waren positiv, wenn deutscher Wein wieder schmeckt, gab es dafür Neugierde.
Mhm.
Vor allem auch damals im Inland selbst, in Deutschland selbst. Also da ist eine ganze Generation, ich sag mal, in meinem Alter, die Leute sind mit guten deutschen Wein auch aufgewachsen, also groß geworden, haben mit ihm mit Anfang 20 angefangen, deutschen Wein zu trinken und sind heute ja auch ein bisschen das Rückgrat dessen, was in Deutschland an deutschen Wein konsumiert wird. Ja. Da gab es eine gewisse Begeisterung, wenn du was Ordentliches gemacht hast. Und wir haben dann natürlich auch im Export nach und nach Fuß gefasst und konnten deshalb auch sehr gut entwickeln. Und insofern, also ich habe das Glück gehabt, dass ich eigentlich in meiner gesamten Laufbahn bis dato mit dem Vermarkten keinen Stress hatte.
Cool.
Das ist natürlich sehr angenehm.
Und ich weiß aber, dass es natürlich Zeiten vorher gab, die anders waren, ganz klar.
Absolut.
Und das, obwohl ja gefühlt, wenn wir ganz am Anfang schon geredet haben, so die Pfalz schon einmal einen Schritt irgendwie mehr en vogue war als jetzt Rheinhessen.
Ja, das war damals auf jeden Fall so. Ja. Du musstest als Rheinhessen am Anfang schon immer so ein bisschen den ein oder anderen Satz mehr sagen. Ja. Aber hey, was gibt's Besseres, wie wenn du deinen Wein einschenkst und er spricht dann für sich? Und das war so ein bisschen irgendwie das beste Argument immer. Und ja, ich glaube, momentan ist es zum Beispiel so, man hat jetzt die letzten Jahre immer gesagt, dass Rheinhessen eigentlich diejenigen sind, die momentan so die aufregendste deutsche Weinregion sind. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen platt wirkt, weil es halt irgendwie das größte deutsche Anbaugebiet ist und keine Steillagen existieren, ist es trotzdem eine Region, die eine hohe Diversität hat, die verschiedene Subregionen hat, unterschiedliche Bodenstrukturen, unterschiedliche Weinstile und vor allem das größte Fund, jede Menge guter, junger Winzer. Mit sehr hohem Ausbildungsstand, in familieneigenen Betrieben mit viel Energie. Und das macht meine Region Rheinhessen im Moment schon nach wie vor zu einer sehr aufregenden, spannenden Region. Natürlich ist es so, dass die Weinwelt im Moment ein bisschen in ein anderes Fahrwasser gerät, aber nichtdestotrotz, glaube ich, kann man da auch immer noch positiv in die Zukunft schauen.
Mhm. Wenn wir jetzt schon beim Thema Regionen sind, erzähl mal ein bisschen von Westhofen und von deinen wichtigsten Lagen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man noch nicht so viele Berührungspunkte mit deinen Weinen hatte?
Also Westhofen ist generell erstmal wunderschön.
Jawohl, Punkt. Wunderschön, passt.
Es ist wirklich ein ganz traditioneller Weinort. Mhm. Wir liegen ja im Kreis Alzey-Worms so 7 Kilometer vom Rhein weg. Also wir sind nicht direkt am Rhein dran, aber es ist ganz klassisch Rheintal. Und wir haben natürlich, wenn man in der heutigen Zeit spricht, einfach auch mal die Situation, wir haben eine irrsinnig gute Anbindung ans komplette Rhein-Main, Rhein-Neckar-Gebiet. Wir haben Mainz vor der Haustür, unsere Landeshauptstadt, in der sehr viel rheinhessischer Wein heute getrunken wird. Also insofern gibt es auch eine sehr positive heimatliche Zuneigung zum Wein. Wir haben mit der Nachbarregion Pfalz und mit den Nachbarregionen nahe durchaus auch enge Verbindungen. Der Rhein ist eine natürliche Grenze, also rechtsrheinisch bei uns ist auch dann tatsächlich eher erstmal flaches Land und Ackerbau, da gibt es nur das kleine Anbaugebiet Bergstraße und nördlich von uns ist halt der berühmte Rheingau, eigentlich eine kleine Region, aber mit sehr viel Renommee, natürlich auch super spannend und eingebettet in diese Struktur ist Rheinhessen erstmal eine Landschaft, die sehr hügelig ist. Letztendlich schon sehr stark auch vom Weinbau geprägt ist mit diesen 25.000 Hektar Reben. Mhm. Natürlich gibt es auch das ein oder andere Dorf, wo mehr Ackerbau oder fast nur Ackerbau existiert. Und gerade bei uns im Süden der Region ist das mit dem Weinbau schon ein bisschen massierter noch. Die Hügel sind vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen mehr gestretched und es sind dann teilweise aus der Ferne betrachtet schon auch richtige massive Ketten, Hügelketten, die da im Raum stehen, die dann auch im Untergrund vom Kalkstein geprägt sind, was für uns im Süden der Region sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und dann ist es schon so, wenn du die Lagen nebeneinander siehst, hast du vor allem klimatische Unterschiede nach Ausrichtung, nach Höhenlage. Du hast Windoffenheit. Du hast natürlich den Boden mit einer gewissen Varianz. Generell gilt für Westhofen, es ist einfach vom Kalkstein im Untergrund geprägt. Aber es gibt eben auch die Lagen, die ein bisschen mehr Lösslehm haben. Mhm. Dann gibt es die Lagen, die schweren Tonboden haben. Es wird auch mal in einer Ecke ein bisschen sandiger. Also auch das hat eine gewisse Diversifikation. Und aus dem ganzen Ensemble heraus musst du halt lesen, was ist eigentlich das Spannende für deine Interpretation von gutem Wein. Und wenn man dann einen gewissen Konsens findet, dann wird man auch klassifizieren können. Und das ist vor 30 Jahren jetzt quasi eigentlich schon passiert. Mhm. Und wir haben eine relativ klare Idee, was die besten Lagen sind. Und bisher hat auch noch niemand was anderes bewiesen.
Sehr gut. Und ihr habt trotzdem diese 5 großen Lagen, die bei euch im Zentrum stehen quasi. Einer davon, wir da stehen. Haben wir jetzt schon ein bisschen genauer über die Kirchspiellage gesprochen? Ich glaube nicht wirklich. Ja. Das kann also, man ein bisschen stimmt, ausholen.
Das Kirchspiel ist sicherlich in Westhofen so ein bisschen die traditionellste Lage, die vielleicht so aus der mittelalterlichen Historie den meisten Ruhm erfahren hat in alten Schriften und so.
Klassischerweise Kirch vorne dran im Namen, hast immer was Gutes.
Und das kommt aber ursprünglich von Kirchspül, von der Kirche. Also insofern ist es erstaunlich. Ne?
Okay, no Jesus hier.
Normalerweise ist immer die Kirche.
Ja. Ja.
So, jedenfalls, der Moorstein war früher zu kalt. Also es war einfach, es liegt ein bisschen höher, ist ein bisschen windoffener, Rhein-Süd geneigt und da ist nicht, und der Boden ist sehr schwer und kalt und da sind vielleicht die Trauben nicht in jedem Jahr reif geworden.
Ja.
Und das Kirchspiel liegt geschützt, ist ein Osthang, hat relativ viel Quelle mit bis zu 30%, hat die frühe Morgensonne. Am Abend ist die Sonne natürlich etwas früher auch weg. Und die Nächte sind dann vermeintlich schon etwas kühler, was meiner Meinung nach eben diese Würzigkeit in der Aromatik ausmacht. Mhm. Und aber dennoch ist die Grundreife immer gut im Kirschspiel. Und der Boden ist halt manchmal nur 50 Zentimeter da, dann kommt schon der Kalkstein. Und das macht natürlich diese Länge am Gaumen aus. Okay. Und das ist super spannend. Und die Nachbarlage Aulerde, die ist nur 200 Meter nebendran. Und die hat halt einfach ein bisschen mehr Lösslehmanteil. Die hat zwar auch den Einfluss vom Kalkstein, aber bei Fahr nicht in der massiven Art, wie das jetzt in der Lage Kirchspiel der Fall ist.
Yes. Die haben wir heute tatsächlich nebeneinander verkosten dürfen. Und man sieht den Unterschied einfach sehr stark.
Das
dafür, dass es quasi nebeneinander liegt.
Genau.
Also wirklich.
Das ist schon arg, dass da 200 Meter dazwischen liegen und die Weine sind trotzdem völlig unterschiedlich.
Yes.
Mich freut das jedes Jahr von Neuem, weil das einfach auch zeigt, dass unsere ganze Story auch wirklich wahr ist und nicht irgendwie ein Marketing-Gag ist, sondern einfach Herkunft im Wein ein wesentlicher Faktor ist.
Ja, und dann nicht nur, dass du sagst, ja passt, die fünf Freaks checken es jetzt, weil sie halt so genau das irgendwie unterscheiden können, sondern das ist ja wirklich klar zu unterscheiden. Punkt. Das ist schon richtig, richtig cool. Ja.
Wie viel von den Flächen ist dann insgesamt in Westhofen und was ist verteilt nur auf Nierenstein und was ist das zweite? Gundersheim?
Gundersheim ist Nachbar von Westhofen. Mhm. Also Gundersheimer Höllenbrand ist die Verlängerung vom Westhofener Moorstein.
Mhm.
Also es ist eigentlich die direkte Nachbarlage.
Ja.
Und ich sag mal so, Gundersheim bin ich erst, seitdem dort eine Flurbereinigung war, mit im Spiel. Vorher hatten wir dort keine Flächen, dann hatten wir die Chance, dort eben auch Flächen zu erwerben.
Mhm.
Sehr spannend, noch kühler, noch windoffener als der Moorstein.
Mhm.
Die späteste Lage in unserem Portfolio. Die früheste Lage in unserem Portfolio ist der Ölberg in Nierstein und der Orbel in Nierstein.
Mhm. Das
sind 1,2 Hektar. Ist ein bisschen das Einzige, was aus dem Raster rausfällt vom klassischen Sortiment her, weil alles andere direkt rund ums Weingut in Umkreis von 5 Kilometern ist. Nierstein sind halt 30 Kilometer nordöstlich von uns. Da musst du ein bisschen fahren.
Mhm.
Das war aber damals dann doch der Reiz, als die Möglichkeit war, an die Flächen zu kommen. Nierstein hat große Traditionen, Nierstein hat rote Schieferböden, hat ein wärmeres Klima und das hat mich einfach gejuckt zu wissen, wie schmeckt das, wenn wir dort Wein machen.
Ja.
Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich da angekommen war im Verständnis, dass es so wird, wie ich es gerne hätte. Heute sage ich, wir erzeugen mit dem Niersteiner Riesling einen ganz klassischen Niersteiner Jahr für Jahr. Aber wie gesagt, es ist nicht meine Urheimat ich habe schon immer noch emotional meinen Fokus auf die Westhofener Lagen.
Mein Herz auf Basis dessen, wie du drüber sprichst, so als allererstes einmal, Westhofen ist wunderschön. Man merkt doch, die Heimatliebe ist auf jeden Fall da. Und wie ist dann, also wann genau war das, wie Nierenstein dazugekommen ist? Das würde mich nur interessieren.
2014er Jahrgang war der erste Niersteiner Jahrgang gewesen.
Also doch ein bisschen später dann eigentlich.
Also deutlich später und das, also in einer Phase, in der ich schon sehr genau wusste, was ich mache.
Ja.
Also da waren all das Entwickeln eigentlich schon durch. Ich war klar, habe schon 10 Jahrgänge vinifiziert gehabt und war klar, wie das Spiel läuft, in Anführungszeichen. Und dann war das ein Add-on, wo ich so, okay, komm, das probieren wir jetzt.
Spielwiese.
Ja, klar, dann wüsste es natürlich jetzt.
Und dann habe ich tatsächlich auch mit 5 Hektar dort angefangen.
5 Hektar, klar.
Und einfach aber auch noch zum Ausprobieren, zum Schauen, habe aber dann relativ schnell den Großteil wieder zurückgegeben. Und das war also war Pachtfläche, die, also da waren wir flexibel und 1,2 Hektar sind es heute noch. Und ich werde das weiter benefizieren. Ich finde es wunderschön, Nierstein gegen neben Westhofen zu stellen und einfach die Unterschiede zu sehen. Und was man dann besser findet, da muss jeder selbst sein eigenes Urteil. Ein Wein ist einfach so sehr Geschmackssache und es geht nach Vorlieben. Mhm. Für mich ist wichtig, es schmeckt unterschiedlich, die Herkunft ist super klar definiert und das macht es aus für mich.
Yes.
Jetzt würde ich noch gerne ein bisschen über Moorstein reden, weil wir haben im Vorfeld bei der Verkostung Masterclass, wie auch immer man das Kind jetzt nennen möchte, also ein bisschen darüber diskutiert, dass Moorstein ja eine sehr, sehr große Lage ist und eigentlich nur ein kleiner Teil davon wirklich Moorstein ist. Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau.
Und wie ist das aufgebaut und wie viel Fläche habt ihr dann wirklich am Moorstein?
Also wir haben natürlich, als wir diese Klassifikation im Verein der Prädikatsweingüter entwickelt haben, uns erstmal nur auf die eigenen Flächen im Verband beruhen können, weil wir ja schlecht jetzt den Nachbarn und Kollegen ihre Weinberge blind beurteilen können. Ja. Haben aber natürlich aufgrund der Daten, die wir für uns selbst gesammelt haben, das immer auch weiterentwickeln können. Und haben über die Zeit, das ist ja ein Prozess, der 30 Jahre schon am Laufen ist, über die Zeit uns dann irgendwann auch getraut, tatsächlich parzellenscharf abzugrenzen und quasi unsere Linien zu ziehen, wo wir sagen, bis hierhin geht das beste Stück. Und nebendran ist vielleicht nicht mehr große Lage, sondern nur noch erste Lage. Und daneben dran ist dann vielleicht einfach nicht mehr klassifiziert. Und das haben wir nach und nach entwickelt. Und so ist es so gekommen, dass wir im Moorstein das Kernstück rausgefiltert haben, was unserer Meinung nach für eine große Lage ist. Und dann ist aber wie so ein Speckgürtel drumherum nochmal ein ganzes Stück, was auch als erste Lage geeignet ist. Ein Teil ist halt gar nicht klassifiziert. Wir haben uns die Regel gegeben, dass dieser Teilbereich, der als erste Lage klassifiziert ist, natürlich aber nicht auch Moorstein heißen darf.
Ja.
Mhm. Deshalb ist er bei mir im Westhofener Riesling mit vereint. Und das ist ein bisschen ein Spezialfall, weil das natürlich auch gute Stücke sind.
Mhm.
Aber vielleicht ist das abgegrenzte Stück in der großen Lage einfach noch besser.
Ja.
Und das ist heute unser Stand. Am liebsten wäre mir es, wenn nur diese 24 Hektar auch gesetzlich als Moorstein existieren würden. Das ist im Moment nicht der Fall. Wir leben es aber privatrechtlich im VDP so. Und damit bin ich auch klar und alles okay.
Also das heißt, die gesamte Lage Moorstein hat dann was 100 Hektar oder so in die Richtung, oder?
Um den Dreh,
ganz richtig,
genau.
Richtig groß. Ne?
Aber da ist halt ein extrem großer Anteil, ein Hangfuß, der sogar frostgefährdet ist. Und dann ist noch ein relativ großer Teil oben schon auf der Kuppe, auf der Höhe, wo auch klar ist, dass es natürlich nicht groß sein kann.
Mhm.
Der Mittelhang ist nach wie vor das Beste im Moorstein. Im hinteren Moorstein es sind plötzlich große Lösslehmbänke, da ist der Kalksteinboden nicht mehr so präsent. Also insofern, wenn man es mal genau anschaut, lässt sich mit 5, 6 Sätzen relativ schnell erklären, warum wir das Stück, das Herzstück rausgearbeitet haben. Und man kann es gern jeder Probe im Vergleich nachtesten. Ich glaube, wir haben nicht Unrecht gehabt bisher.
Sicher,
und wenn woanders ein Stück existiert, was genauso gut ist, uns dokumentiert wird über die Qualität im Wein, na, dann kann man es halt nachklassifizieren. Also so eine Klassifikation ist ja etwas, was immer im Fluss sein muss. Und wenn die Überzeugung der Produzenten in eine andere Richtung geht, muss man es ändern.
Mhm.
Also angenommen, es wird jetzt immer wärmer und wir müssen höher im Berg, dann müssen wir vielleicht auch da angleichen. Für den Moment, glaube ich, ist das, was wir gemacht haben, ziemlich schlüssig.
Mm-mm.
Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Satz und das habe ich noch selten gehört, aber es macht vollkommen Sinn. Eine Klassifikation muss immer im Fluss sein, weil du hast Rahmenbedingungen, die sich ändern. Du hast ein Klima, das sich ändert. Es macht keinen Sinn, einfach zu sagen, ja, das ist es, Punkt, und auf die nächsten 400 Jahre und das war's, weil...
Genau so ist es.
Es war ja früher, waren auch andere Lagen, die vielleicht irgendwie... spannend waren, oder wie du halt sagst, Moorstein ist nicht einmal reif geworden. Ja? Das war halt damals sicherlich dann nicht, wenn es das klassifiziert ist, dann nicht die große Lage, sondern war es halt eher das Kirchspiel oder
genau.
Was immer. Ja, das wäre sehr wichtig, wenn das ganz flächig ein bisschen mehr so gesehen wird.
Natürlich, ich verstehe natürlich auch die Gegenseite, die sagt, es ist sehr anstrengend, solche Klassifikationen überhaupt im Konsens einmal zu finden. Und ist das dann ja alle 5 Jahre umzuhauen, verstehe ich schon, also, dass keiner möchte. Ja. Aber
wir haben im VDP jetzt ein Qualitätstool eingeführt, eine Evaluierung,
ja,
die alle 5 Jahre stattfindet.
Mhm. Wirklich?
Das heißt, alle 5 Jahre müssen sich die Lagen neu beweisen.
Mhm.
Und man muss fairerweise sagen, Vorläufermodell, was uns geholfen hat, die Evaluierung zu entwickeln, war das, was der Michi Moosbrugger in Österreich entwickelt hat. Das ist natürlich mit all diesen Punkten auch aufwendig und man kann über einzelne Themen trefflich diskutieren. Aber im Großen und Ganzen zusammenfasst, dient es dann doch schon ganz gut dazu, die Werthaltigkeit einer Lage einzuschätzen. Und am Ende ist die Klassifikation auch die Wertschätzung für eine Lage und nicht der theoretische Möglichkeitsfaktor, was eine Lage kann.
Ja.
Wenn es niemand zeigt,
ja,
dann kann man es auch nicht eintragen.
Mhm.
Richtig, ja. Jetzt, weil das natürlich schon sehr spannend ist, glaube ich, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie funktioniert so eine Evaluierung dann? Wie kann man sich das vorstellen?
Ah, das ist ein bisschen greifbarer. Also zunächst mal ist es ein hochaufwendiges Software-Tool.
Das ist die Erwartung, ja.
Mit sehr, sehr viel Einzelfacetten. Also ich sag mal, die historische Relevanz wird sich nicht großartig alle 5 Jahre ändern.
Ja.
Was sich ändern kann, sind die Produktionsmengen in der Lage, die Preise in der Lage, die öffentliche Wahrnehmung einer Lage, die Expertenbewertung einer Lage. Mhm. Das sind so diese Faktoren, die letztendlich mit dem Thema Wertschätzung im Markt zu tun haben.
Ja.
Und wenn eine Lage plötzlich eine besondere Wertschätzung im Markt erfährt, wenn ein Winzer extrem gut irgendwo arbeitet, dann wird er es auch schaffen, entsprechend eine Bewertung zu bekommen und in eine höhere Kategorie aufsteigen können.
Mhm.
Umgekehrt ist es aber auch so, wenn eine Lage underperformt, über lange Zeit wird sie auch abgestuft werden müssen.
Ja.
Mhm.
Was durchaus auch seriös ist und was auch durchaus sein kann, weil so, wie du es gesagt hast, klimatische Veränderungen sind einfach da. Und das kann auch mal ins Negative ausschlagen.
Sicher. Ja.
Cool. Erzähl mal ganz kurz der VDP-Story, Philipp.
Meine VDP-Story, ja. keine Ahnung, Rheinhessen war in einem ziemlich großen Umbruch, als ich zu Hause angefangen habe. Mhm. Und ich war in diesem Klassifikationskomitee als direkt nach dem Studium, direkt oder während dem Studium schon, bin ich da direkt mit reingesprungen, habe in Rheinhessen mitgemischt. War dann damals Vorsitzender vom Komitee Ersten Gewächs, so hieß es damals. Dankenswerterweise hatten mich da die lieben Kollegen vom Rhein direkt an die Front gelassen, in Anführungszeichen, wohldenkend mich lenken zu können, was vielleicht nicht immer der Fall war. Und so bin ich dann sehr schnell dadurch dann auch im Bundesvorstand vom VDP gesessen habe dann das Glück gehabt, dass der Dr. von Obel, der damals unser VDP-Regionalvorsitzender in Rheinhessen war, mich quasi als seinen Nachfolger auserkoren hatte. So war ich also dann ab 2005 auch der Vorstand vom VDP Rheinhessen.
Aber 2005 war das
2005,
schon.
2005, ja, also sehr früh.
Ja.
Und ich habe von 2005 bis 2020 war ich in Rheinhessen Vorsitzender, also 15 cool. Jahre.
Ja.
Ich bin seit 2012 bin ich im Bundesverband Vizepräsident. Das bin ich immer noch. Mhm. Aber ich habe 2020 bewusst den Regionalvorsitz abgegeben, weil ich der Meinung war, A, ist es an der Zeit, frischen Wind zu haben. Mhm. Jeder Vorsitzende lebt Dinge auch anders aus.
Mhm.
Du hast immer die Prägung vom Kopf eines Unternehmens oder auch eines Verbands oder wie auch immer. Und es ist immer gut, auch mal dann irgendwo da Personalveränderungen zu bringen. Und ich wollte persönlich auch ein bisschen meine Freiheit zurück. Ich hatte keine Lust mehr, für alles verantwortlich zu sein, was bei uns in der Region passiert.
Ja.
Keine Lust, jede Kleinigkeit verteidigen zu müssen, die irgendwo stattfindet. Wollte auch mal was machen dürfen, was nicht unbedingt im Verbandsinteresse ist und nicht gleich deshalb ein Riesenthema haben.
Mhm.
Und irgendwie einfach wieder ein bisschen mehr Floor-Member und Winzer sein. Und, und das hat mir tatsächlich auch ein Stück Freiheit zurückgebracht, abgesehen davon, dass es auch zeitlich ein Faktor ist. Wobei ich gestehen muss, dass durch die Tatsache, dass ich im Bundesverband immer noch Vizepräsident bin, ich natürlich mich aus der Verantwortung nicht rausstehlen konnte.
Ja.
Gerade das, was in den letzten paar Jahren passiert ist in Sachen Klassifikation, weil wir natürlich an dieser Kante stehen, inwieweit das in die Bundesgesetzgebung eingebunden wird. Es sind gerade spannende Zeiten. Mhm. Der Weinbau an sich hat spannende Zeiten. Also insofern, mir geht es im Moment so, ich stehle mich jetzt nicht weg. Mhm. Ich sehe es jetzt heute, nachdem wir jetzt in 2026 sind und ich das seit 6 Jahren in der Region kein Vorsitzender bin, ich wenn jetzt in dem Bereich Klassifikation eine regionale Allgemeininstruktion irgendwie kommt, wie auch immer, dann bin ich auch da und stehe zur Verfügung, weil ich glaube, dass meine Expertise in der Region gebraucht werden kann. Und ich bin generell schon immer einer gewesen, der eigentlich dafür war, in der Region Profil zu schaffen. Ich war immer für Kooperation. Ich habe auch immer das Interesse gehabt, dass wir nicht nur den VDP sind, sondern dass wir auch alle Kollegen, die in ähnliche Richtung denken, mitnehmen. Mhm. Insofern glaube ich, kann man das auch auf die Fahnen schreiben, dass ich der Ideengeber für die Gruppierung Maxime Herkunft Rheinhessen war, die heute über 100 Betriebe zählt und wohl die besten der Region sind. Und ich sehe es heute so, wenn ich gebraucht werde, bin ich auch wieder für solche Themen verfügbar. Nichtsdestotrotz, diese Freiheit zu haben und nicht permanent irgendwie in der Wahrnehmung nur als so ein Vereinsfuzzi gesehen zu werden, ist schon auch was Schönes.
Das glaube ich schon, es kostet wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Energie einfach,
Man wird auch ganz schnell im Übrigen alt gemacht damit, ne? Wenn man so irgendwie so, da ich 2005 schon Vorsitzender war und das dann 15 Jahre gemacht habe, war das ganz lustig, als ich an den Johannes Hasselbach übergeben habe, der ist gerade mal 4 oder 5 Jahre jünger wie ich. Ja. Und dann hieß es irgendwie die nächste Generation. Okay, was ist jetzt passiert? Also,
wie dumm ist das?
Du hast jetzt sehr, sehr früh angefangen und dann gleich in die Richtung anarbeiten und so und hast das relativ im Turbo durchgemacht.
Ja. Die nächste Generation finde ich sehr gut.
Das war wirklich so, dass das so die Berichterstattung war. Also irgendwie.
das tut natürlich auch.
Im Übrigen war der Johannes mein absoluter Wunschnachfolger. Da war ich damals sehr froh, dass er gesagt hat, er springt in den Ring, der macht es auch sehr gut.
Ja, cool.
Sehr schön, sehr schön.
Gibt es irgendwelche gesetzlichen Regelungen, wie lange man das machen kann? Nein, gell?
Ist
wurscht.
Nein, das ist ganz offen.
Ja, trotzdem 15 Jahre. Irre lang. Also mir war nicht bewusst, dass du zwar 5 einfach schon angefangen hast. Mir war bewusst, dass du bald angefangen hast, aber ich mir dachte, das ist später gewesen. Jetzt erzähl mal, du hast vorher schon gesagt, ihr habt eine Zeit lang gemeinsam, also als 2-Generationen-Betrieb quasi gearbeitet. Von wann bis wann war denn das? Also wann hast denn du dann komplett übernommen gehabt und deine Eltern?
Das ist ein fließender Übergang gewesen. Ja. Also ich hab bis 2007 war ich der kleinere Partner in unserer GbR, um es mal vom gesetzlichen Rahmen zu nehmen. In 2007 habe ich dann, quasi das Weingut übernommen in dem Sinne, dass mein Vater quasi dann ab dann der Seniorpartner war. Mhm. Aber faktisch haben wir so weitergearbeitet wie vorher auch. Mhm. Und ich kann es wirklich nicht greifen, wo da jetzt ein wirklicher Switch war, weil das immer Hand in Hand gelaufen ist und im Übrigen auch heute noch läuft. Ich hab heute 2, 3 Entscheidungen getroffen, die Weinberge von uns betreffen und habe direkt danach mit meinem Vater telefoniert, um es ihm zu berichten, weil ich ihn einfach auch gedanklich mitnehmen wollte und auch seine Meinung, seine Expertise hören möchte. Also wir leben und arbeiten wirklich mit der Familie und natürlich ist es so, dass man dann den Eltern auch Freiraum einräumen muss und Luft geben muss, auch mal was zu genießen und die Freiheit mal sich rauszunehmen, Urlaub zu machen und wie auch immer. Das ist ganz wichtig, dass man das einfach erkennt. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man als Eltern erkennt, weil man die Jungen laufen lassen muss. Und auch da hatte ich Glück, dass das relativ reibungslos ging. Und insofern gibt es bei uns keine harten Zahlen, die sagen, von dann bis dann war es so und von dann bis dann war es so, sondern das war alles immer im Fluss.
Das ist eigentlich sehr, cool. Sehr, sehr schön. Das hast du dann nicht oft. Also,
wahrscheinlich Best Case eigentlich.
Ich sehe mich da auch tatsächlich privilegiert, weil der Generationsübergang, der war top.
Ja. Ja. Ja, sehr schön.
Super.
Und jetzt müssen wir dann irgendwann einmal auch auf die Eva kommen.
Richtig.
Ganz, ganz wichtig. Ich warte quasi die ganze Zeit schon drauf. Wenn wir das schon angeteasert haben.
Wer ist jetzt das?
Kenn ich nicht.
Ihr habt euch
also, Eva?
Du und deine Frau. Und Eva.
Da war doch was.
Genau. Ihr habt euch im Studium kennengelernt.
Genau.
Das ist eine Mosellanerin.
Jawohl.
Habt ihr es am Anfang einmal in eure Kalkulationen mit einbezogen, dass das vielleicht ein bisschen Abstand ist?
Zu spät vielleicht. Also nein, das ist halt, ich mein Gott, es ist halt einfach so, wenn du dich kennenlernst und wenn du dann feststellst, okay, der eine hat das Interesse, den heimatlichen Betrieb an der Mosel vorzuführen, der andere in Rheinhessen, dann stehst du erstmal vor einem kleinen Dilemma. Ja. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir sind das pragmatisch angegangen. Die Eva hat den Wunsch nach dem Studium gehabt, auch erst noch ein bisschen was anderes zu machen und war dann einige Jahre Geschäftsführerin im VDP Pfalz gewesen.
Ah, wirklich?
Und und dadurch, wir haben in Westhoven zusammen gelebt und sie hat zu Hause den Vater unterstützt, aber hatten ihr eigenes Berufsfeld als Geschäftsführerin im VDP Pfalz gehabt. Daher rührt übrigens auch diese Freundschaft, die wir zu den Familien Christmann und Repols haben. Ja. Das hat sich so über diese Zeit entwickelt.
Ja.
Und natürlich, als dann so es ernst wurde bei ihr zu Hause im Betrieb, dass sie zunehmend einfach da die Verantwortung auch übernommen hatte, haben wir schon gemerkt, eben wird es zeitlich eng, weil das natürlich auch einhergeht mit Familienplanung und kleinen Kindern. Das waren taffe Jahre, aber es war immer klar, dass wir das so durchziehen wollen und dass Eva hat immer gesagt, sie will ihr eigenes Weingut machen. Und auch ohne Kompromisse. Ich hatte am Anfang so bekloppte Ideen wie, man könnte die Trauben nach Rheinhessen fahren und so. Mhm. Sie hat zum Glück von Anfang an gesagt, vergiss es, das macht überhaupt keinen Sinn, dann ist es kein Moselweingut mehr. Und damit hat sie auch total recht gehabt.
Ja.
Und ich habe riesen Respekt vor ihrer Leistung, dass sie dieses Weingut so immer mehr und mehr von den Eltern übernommen und geführt hat und auch qualitativ entwickelt hat.
Mhm.
Und das eigentlich so ein bisschen still und leise. Die Eva ist kein großer Lautsprecher. Die macht ihr Ding und hat das Weingut, eigentlich kann man das heute auch wirklich sagen, in die Spitzengruppe der Moselgüter geführt. Mit 5 Hektar und Steillagen. Sie ist 2-3 Tage die Woche an der Mosel.
Mhm.
Der Rest von der Zeit bei uns in Westhoven. Vermarkten tun wir gemeinsam aus Westhoven heraus.
Mhm. Ja.
Diese Erleichterung haben wir. Aber die Flaschen landen bei uns erst etikettiert und fertig ausgestattet. Also insofern ist es wirklich eine strikte Trennung.
Ja.
Und es ist natürlich ein ganz anderes Anbaugebiet. Der Riesling ist eigentlich auch ein ganz anderer.
Ja.
Und deshalb ist es auch so im Stichwort Vermarktung, die Weine ergänzen sich super. Wir, wir tun es da gegenseitig nicht weh, sondern das geht Hand in Hand. Und da fällt mir einmal dem Thema Hand in Hand. Da gibt es ja noch so ein anderes Paar, nämlich Maike Nägel und der Markus Klump aus Baden. Das ist viel schlimmer, was die machen, weil die sind viel weiter auseinander. Da frage ich wieder, wie machen die das eigentlich?
Hast du schon mal gefragt?
Habe ich schon, ja, aber die sind ja irgendwie ganz entspannt.
Aber es sind trotzdem was, 150 Kilometer plus minus?
Es sind 150 Kilometer und das ist 1,5 Stunden mit dem Auto.
Ja.
Und die 1,5 Stunden kann wehtun, wenn du morgens hin und abends heimfährst.
Mhm.
Das zieht sich manchmal auch und manchmal geht es aber auch rucki-zucki. Und in Australien fährt man weitere Wege, um von Weinberg zu Weinberg
das
zu
stimmt,
kommen.
Ja.
Also insofern, natürlich ist Infrastruktur in Deutschland ein bisschen was anderes. Nichtsdestotrotz, das geht seit über 20 Jahren und wir finden es eigentlich gut, so wie es ist.
Spitzenmäßig.
Ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, für alle, die das nicht am Schirm haben, natürlich noch dazu sagen, wie das Weingut heißt, weil ich glaube, das haben wir jetzt tatsächlich noch nicht gesagt. Oder?
Stimmt. Ansgar Klüsserath. Ne?
Genau, richtig. Ansgar Klüsserath. Es gibt auch Leute, die die Eva immer noch die Ansgar nennen.
Das finde ich richtig gut.
Das ist so gut, ja. Aber ist eh klar, der Name, was draufsteht, das muss die Person sein.
Das ist
halt, sonst bei Wein so etabliert, das ist vollkommen wurscht, was du da draufschreibst. Du bist halt dann diese Person. Fertig.
Genau.
War bei euch eigentlich irgendwann einmal ein Vorname dabei? Weil auf dem Etikett steht nur Wittmann.
Tatsächlich haben auch wir ein bisschen zu viel Namenswechsel gehabt, weil heute wird man das gar nicht mehr machen. Heute wird man einfach sagen, okay, das ist der Brand und dann, dabei bleibt
es. Ja.
Das Weingut hieß Immel bis nach dem Krieg.
Mhm.
Mein Großvater hat als Wittmann eingeheiratet und dann war eine Zeit lang auf dem Etikett Immel Wittmann.
Ah, ja.
Irgendwann ist der Immel gewischt, dann stand Georg Wittmann drauf, das ist mein Großvater.
Ah, ja.
Dann gab es Georg Wittmann und Sohn.
Klassiker.
Dann gab es Weingut Günther Wittmann, das war mein Vater.
Mhm.
Und seitdem gibt es nur Weingut Wittmann.
Ja.
Und dabei bleibt es jetzt
ist
auch.
Ein bisschen leichter.
Ja, das ist auch einiges
gescheiter. Ja, mein Gott.
Aber das Immel-Ding gibt es jetzt auch zu einem gewissen Grad wieder. Ne?
Ja, genau.
Ja, das haben wir quasi wieder ausgepackt. Also ich hab das Glück, mit einem ganz tollen Betriebsleiter und Kellermeister zusammenzuarbeiten, mit Georg Rieser, der schon seit 2009 bei mir ist, nach dem Studium ins Weingut kam, schon bei mir in der Lehre vorher mal war.
Cool.
Und unter anderem auch bei Didi Dagno gearbeitet hat. Da hatte ich auch ein bisschen Sorge, er kommt nicht zurück.
Ja.
So, also faktisch ist er, wir arbeiten schon sehr lang zusammen und zum einen war es so, dass die Idee war, einfach dem Georg auch, da ich ja dann doch dominierend als Winzer bin, auch Freiraum zu geben, auch eigene Weine abfüllen zu können nach seinem Gusto. Obwohl wir schon ziemlich eng beieinander sind in den Ideen, hat ja doch jeder auch seine letztendlich eigene Art und Weise, sich auszudrücken. Das war der eine Wunsch. Und der andere Gedanke war eben halt auch, da wir ja einem gewissen Marktsegment mit unseren Weinen entwachsen sind, durch die handwerkliche und hochwertige Prägung und am Ende schlussendlich dann auch in der Preisbildung, war der Gedanke, dass wir mit Immel eben ein Segment bedient, wo wir früher auch noch stattgefunden haben, aber heute einfach zu teuer sind.
Ja.
Und insofern steht Immel heute einmal für sehr gute handwerkliche Bio-Konsumweine und die ein oder andere Freakshow in kleinen Produktionsmengen.
Okay, also spielen wir es jetzt
zusätzlich. Es ist ein kleines Unternehmen, was aber, glaube ich, sehr seriös arbeitet.
Cool, cool.
Sehr schön. Und es wird aber alles vinifiziert direkt bei euch am
Das findet alles bei uns statt, ja.
Alles klar.
Das macht Sinn, ne? Das ist alles da. Sonst müsste der Kellermeister auch noch hin und her fahren.
Ja, nein, aber das ist um Gottes Willen.
Nicht nur mehr hin und her fahren. Und rein die Betriebsstruktur, die hat bei euch irgendwann einmal wachsen müssen, oder? Es ist ja nicht anders gegangen, weil doch einfach einiges an Fläche dazugekommen ist. Wie war denn das? War das einmal ein großer Umbau oder war das so... Bissi.
Mein Großvater hat zum Glück groß gedacht.
Oh, das ist sehr gut.
Der hat in den 50er Jahren ausgesiedelt aus dem Dorf und hat das sehr großzügig geplant gehabt.
Spitze.
Und insofern konnten wir uns in diese Sphäre dann entsprechend auch entwickeln. Und ich sag mal so, ich habe das Weingut jetzt bis jetzt, glaube ich, einmal komplett durchrenoviert. Der ein oder andere Neubau ist dabei. Aber all die Infrastruktur, die da war, wurde eben teilweise umfunktioniert oder einfach erneuert. Und wir sind heute ein Weingut, was Bereiche hat, die wirklich mittelalterlich sind. Das ist ein Teil des Kellers, beziehungsweise dann eben halt auch der große Keller aus 1829, das Kellerhaus von 1900, das Wohnhaus meiner Eltern und die Nebengebäude aus den 50er Jahren. Dann mein Wohnhaus aus 2010, Flaschenlager aus 2018, eine Kältehauserweiterung aus 2007. Also einfach ein Wachstum, ein organisches Wachstum. Wir haben das versucht, architektonisch immer in der Zeit, in der man gerade lebt, weiter umzusetzen. War es ein bisschen Spezielles, weil du schon ein bisschen einen Stilmix auf einen Fleck kriegst.
Yep.
Ich fand aber die Alternative, in dem Stil der 50er Jahre weiterzumachen, auch schwierig.
Ja. Yep.
Und insofern haben wir das, was 50er Jahre war, bei 50er Jahre belassen und haben alles andere, wenn wir es renoviert haben, eher in die Moderne renoviert.
Ja. Du hast da erleichtert damit am Schluss.
Ja.
Wenn du versuchst, irgendwas Fake 70 Jahre oder 30, 40, 50 Jahre öder zu machen,
eben,
funktioniert meistens nicht ganz so gut, wie man da glaubt.
Meistens schiefgegangen. Mhm, ja.
So ist es. Aber alles klar, das heißt, ihr habt schon einen guten Grundstock quasi gehabt, den ihr erweitern habt können.
Ja.
Weil du tust das, sobald du im Ort drinnen bist, natürlich immer viel schwerer damit auszubauen und tatsächlich weitere Gebäude irgendwo hinzupflanzen.
Mittlerweile hat uns das Ort natürlich wieder eingeholt. Ne? Also
mit
dieser Aussiedler, auf dem wir waren, dann sind wir heute nicht mehr.
Ja.
Aber zumindest war die Fläche eben da.
Yes. Ah, das ist natürlich auch hilfreich.
Jetzt würde ich gerne ein bisschen über das Thema Rebsorten reden, weil wir haben jetzt die ganze Zeit natürlich über Riesling geredet vor allem.
Ja.
Jetzt gibt es aber mittlerweile ja auch Spätburgunder. Wie ist denn das passiert? Weil das ist ja gefühlt schon, jetzt, ja, wir können auch über Weißburgunder, Chardonnay und Co. reden, aber Spätburgunder dann trotzdem noch mal am weitesten weggefüllt.
Also interessanterweise ist es tatsächlich so, dass es den Spätburgunder eigentlich schon immer gab.
Ja.
Allerdings halt nur in anteilig bei uns in kleinen Mengen. Aber Spätburgunder hat in Rheinhessen durchaus auch eine gewisse Tradition. Den ältesten Spätburgunder aus Rheinhessen, den ich mal verkostet habe, habe ich beim Freund verkostet, Jahrgang 21, war überragend gut. Damals wahrscheinlich mit Mini-Erträgen und einfach ganz handwerklich gemacht, mit offener Maischegärung gestoßen.
Hat ja nichts anderes geben.
Und es hat halt hinterher geschmeckt, sage ich mal. 21 war natürlich auch ein gigantisches Jahr gewesen, also insofern gute Reife. Es wird oft genug auch schiefgegangen sein. Und bei uns war das so ein Nebenkriegsschauplatz.
Ja.
Die Rebsorte hat mich schon irgendwie immer gereizt, mit all dem Wissen, wie kompliziert es ist. Und ich habe eigentlich meine ganze Winzerkarriere über immer ein bisschen dran gebastelt. Und irgendwann war ich an dem Punkt, sagen, okay, jetzt also im ersten Moment erstmal die Erkenntnis, dass das Pflanzgut nicht das Richtige ist. Im nächsten Schritt dann die Erkenntnis, dass man es vielleicht handwerklich anders machen muss. Und ich sag mal, spätestens seit 2015 ist es so, dass ich eigentlich mit den Ergebnissen durchaus zufrieden sein kann und der Spätburgunder bei uns zu einem seriösen Wein sich entwickeln konnte. Die ersten Arbeitstitel waren Spätburgunder Reserve, um in der Spitze was zu machen. Dann sind wir auf die Ortsnamen gegangen, haben einen Westhofener oder beziehungsweise einen Gundersheimer Spätburgunder erzeugt. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir mit dem Jahrgang 23 erstmals zwei Lagen Spätburgunder haben, nämlich einmal die Steingrube als erste Lage in Westhofen und dann den Höllenbrand in Gundersheim als große Lage. Und das sind aber sozusagen im Moment noch Erstlingswerke. Die 24er sind jetzt schon gefüllt, aber die kommen erst dann entsprechend später. Jetzt braucht es ein bisschen Fundament, damit man das auch ein bisschen schöner zeigen kann, weil so ganz junge Exemplare sind zwar jetzt sensorisch zum Verkosten mal ganz interessant, aber um in die Genussfähigkeit zu kommen, braucht es beim Pinot halt einen kleinen Moment. Und insofern wird es noch ein bisschen dauern, bis man ein bisschen mehr Wittmann Pinot auch dann tatsächlich mal wahrnehmen wird. Aber es wird nie so sein, dass das jetzt volumenmäßig einen deutlich größeren Rahmen bekommt.
Ist es rein eine persönliche Entwicklung oder hat das auch irgendwo einen klimatischen Hintergrund, dass das jetzt spannender wird? Weil es gibt ja jetzt doch in Rheinhessen den ein oder anderen Betrieb, der jetzt auch mit Spätburgunder kommt.
Am Ende ist es beides.
Ja, ja.
Das ist überhaupt keine Frage. Man muss einfach klar anerkennen, dass die meisten Jahre heute klimatisch so gut sind, dass der Pinot halt auch top reift und man im Prinzip das, was früher im Burgund möglich war, schon ungefähr leisten kann bei uns. Jetzt nur von den Klimadaten, ich rede jetzt nicht von den speziellen Lagen und so weiter, aber dass man die Traubenreife an sich in dieser Form heute schon hat und das ist schon mal ein Punkt, der wesentlich ist. Was man dann hinterher draus macht, ist die zweite Frage. Und ich glaube, es ist auch immer wichtig, wenn man mit einer Rebsorte im Spitzenbereich arbeitet und über Herkunft spricht, dann braucht es auch die eigene Identität. Das heißt, meine Vorstellung ist nicht die, mit Spätburgunder irgendeine andere Region und erst recht nicht Burgund, auch wenn es wunderbar ist, zu imitieren, sondern wir müssen unsere eigene rein hessische Pinot-Identität entwickeln. Es gibt zwei, drei Kollegen, die machen das schon seit Jahren, machen es wunderbar und sind sicherlich durchaus Banden zum Orientieren. Und dann muss jeder selbst auch irgendwo seinen Weg dann finden. Und ich sag mal, ich habe mich auf den Weg gemacht und fühle mich im Moment ganz wohl auf den ersten, sagen wir mal, 2 Kilometern. Aber es ist ein Marathon. Also insofern, lasst mich mal laufen.
Voll. Na sicher. Und da diese Entwicklung, das braucht Zeit. Ne? Da müssen jetzt einmal viele Betriebe nachziehen und schauen, was da geht. Und dann müssen wir das einmal über die Zeit einfach entwickeln. Ne?
Genau.
Aber das wird sicher spannend. Also
ja, und es wäre halt ja auch stinklangweilig, wenn es jetzt überhaupt nie mehr was Neues gäbe. Also insofern, die Welt dreht sich weiter und ich glaube, dass neben dem Spätburgunder auch der Chardonnay ein Thema ist, das mehr Interesse bedarf in Zukunft oder mehr Aufmerksamkeit bedarf. Aber, und davon bin ich auch überzeugt, der Riesling wird so schnell nicht verschwinden. Der Riesling steht.
Yes.
Ja, da mache ich mir auch keine Sorgen. Das ist ein fucking Riesling.
das Coole ist ja zum Beispiel beim Riesling, wenn du so einen warmen, trockenen Sommer hast und es sind über 25 Grad, dann stellt der Riesling einfach die Photosyntheseleistung ein. Da macht er einfach nichts und wartet, was passiert. Das heißt, also es passiert dir einfach im Riesling normal nicht, dass der irgendwie überproduziert, dass der zu süß wird, dass es zu alkoholisch wird, weil er einfach sagt, nee, ist mir zu heiß,
ich mach nichts.
Und insofern, manch andere Rebsorte hat da ein Problem, wo der Riesling keins hat.
Ja, ja. Das ist, Riesling ist eine sture Rebsorte, aber das ist, glaube ich, gut so.
Sehr sympathisch, sehr, sehr sympathisch, absolut. Jetzt haben wir schon über einen Teil der Zukunft gesprochen mit dem Spätburgunder. Erzähl mal, was ist denn sonst noch so in der Zukunft vom Weingut Wittmann und von dir?
Ja, ich hätte jetzt, wenn wir jetzt mittelfristig sprechen, hätte ich jetzt erstmal über die deutsche Meisterschaft gesprochen, beim Fußball oder so und über die Champions League, aber das hast du, glaube ich, gar nicht gemeint.
Nein.
Schade eigentlich, also ich war schon dabei. Das machen wir noch.
Also kurzfristig gehen wir unseren Weg weiter. Wir sind Jahr für Jahr neugierig auf das, was der Jahrgang bringt. Es wird vielleicht zarte, kleine Veränderungen in Rebflächen geben. Vielleicht wird es die ein oder andere Rebsortenverschiebung geben, aber der große, allgemeine Weg, der ist klar vorgegeben. Uns Rad neu, komplett neu erfinden werden wir nicht, aber wir werden uns bemühen, in dem entsprechenden Umfeld immer unser Bestes zu geben und da auch wirklich mit Herzblut und Leidenschaft möglichst vorne dabei zu sein. Langfristig ist es ja relativ eindeutig. Ich sag mal, irgendwann wäre es im Idealfall so, dass vielleicht eine nächste Generation sagt, ich mag auch mal. Mhm. Das ist jetzt im Moment noch viel zu weit weg. Mhm. Aber ganz langfristig wäre das natürlich einer der größten Wünsche meines Lebens, dass jemand von meinen Kindern sagt, hey, ich würde mich mal interessieren. Ja? Mhm. Also insofern, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass die Kids, wenn sie den Weg einschlagen, sich selbst dazu entscheiden.
Ja.
Ich glaube, es ist fair enough zu sagen, es wäre ein großer Wunsch.
Ja, sicher.
Aber ein Wunsch bedeutet keine Verpflichtung. Mhm. Ein Wunsch bedeutet trotzdem frei zu sein in seiner Entscheidung. Und dann schauen wir einfach mal. Und wir werden sicherlich spannende Zeiten erleben, was die Klassifikationsthematik im Allgemeinen für Deutschland betrifft. Das wird, glaube ich, nochmal eine gewisse spannende Zeit. Es kann sehr positiv ausgehen, es kann natürlich auch Verwerfungen geben. Das ist völlig ergebnisoffen. Wir werden auch über das Thema Klimaveränderung weiter diskutieren müssen und weiter beobachten müssen, was Sache ist. Auch das ist vollkommen klar. Und was die Vermarktung der Weine betrifft, wir haben heute das Glück, dass wir in über 50 Länder der Welt sind.
Mhm.
Die Welt ist allerdings momentan ziemlich aus den Fugen geraten, ja. Sagen wir es mal so. Also da ist es dann, da bleibt dann eigentlich nur der fromme Wunsch, dass es möglichst wieder besser wird und nicht noch schlechter wird. Also insofern, wir haben so viel Einflüsse von außen, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn man innen ruht.
Mhm. Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Ja. Hätten wir nicht besser machen können.
So ist
wundervoll.
Es. Vielen lieben Dank, Philipp.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Wunderbar. Ja.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wir sind jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Danke euch allen natürlich fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Ihr wisst das eh, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcast. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den beiden Plattformen. Ihr könnt uns natürlich auch auf YouTube folgen und diese Folge mit Video anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein, dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.